SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Fischer, guten Morgen. Venezuela ist von zwei heftigen Erdbeben erschüttert worden. Die geschäftsführende Präsidentin Rodriguez teilte in einer kurzen Ansprache an die Nation mit, die Beben hätten Schäden in mehreren Bundesstaaten verursacht. Unsere Korrespondentin Jenny Barke berichtet.
Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke mit einer Erschütterung von 7,2 bis 7,5 an. In der Hauptstadt Caracas sind Gebäude eingestürzt. Videos aus den sozialen Netzwerken zeigen verheerende Zerstörung und Panik. In einem zentralen Viertel von Caracas ist ein 22-stöckiges Hochhaus zusammengebrochen. Genaue Angaben zum Ausmaß der Schäden oder zu Opferzahlen sind noch nicht bekannt. Venezuelas Interimspräsidentin hat den Notstand ausgerufen. Viele Gebiete sind ohne Strom und Internet. Tausende warten außerhalb der Gebäude aus Angst vor Nachbeben. Auch der internationale Flughafen Simón Bolívar wurde beschädigt. Bis auf Weiteres sind alle Flüge gestrichen und der Flughafen geschlossen.
Und auch vor der japanischen Küste hat sich ein starkes Beben ereignet. Es traf den Norden des Landes und hatte eine Stärke von 7,2. Nach Angaben der japanischen Regierung gab es zunächst aber keine Berichte über Verletzte oder Schäden. Knapp zwei Wochen vor dem NATO-Gipfel im türkischen Ankara hat Generalsekretär Rutte versucht, die Beziehungen zu US-Präsident Trump zu entspannen. Bei einem Besuch im Weißen Haus betonte Rutte, dass der Verteidigungsbeitrag der europäischen Partner wachse. Anne Schneider berichtet aus Washington.
Seit Trumps erster Amtszeit hätten die europäischen NATO-Staaten und Kanada ihre Militärausgaben massiv erhöht. Neben dem Krieg in der Ukraine sieht Rutte dafür auch den anhaltenden Druck aus Washington als entscheidenden Faktor. Ein großer Teil dieses Geldes fließe in die amerikanische Rüstungsindustrie. Dadurch würden in den USA Hunderttausende Arbeitsplätze gesichert oder geschaffen. Mit Blick auf den bevorstehenden NATO-Gipfel erklärte Rutte, dass er weitere Impulse von Trump erwarte, den er wörtlich als Führer der freien Welt bezeichnete.
Die US-Regierung unter Präsident Trump hat den Kongress um knapp 88 Milliarden Dollar zusätzliches Geld gebeten, das meiste davon für Projekte im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg. Von dem Geld soll neue Munition besorgt und die Rüstungsindustrie gestärkt werden, steht im Antrag aus dem Weißen Haus. Die USA haben im Iran-Krieg viel Munition verbraucht. Ein kleinerer Teil des Geldes soll außerdem in die US-Landwirtschaft und die Bekämpfung des Ebola-Ausbruchs in Afrika geben. Die Einführung des neuen Wehrdienstes in Deutschland hat sich aus Sicht des Verteidigungsministeriums bereits bezahlt gemacht. Das neue Modell beruht auf Freiwilligkeit und gilt seit Anfang des Jahres. Aus Berlin berichtet Christina Nagel.
In den ersten 6 Monaten haben sich bereits mehr Menschen aus unterschiedlichsten Altersgruppen für die Bundeswehr entschieden als im Jahr zuvor. Nach Angaben des Ministeriums gab es rund 38.500 Bewerbungen und rund 11.000 Neueinstellungen. Positiv bewertet wird auch der Rücklauf der Fragebögen, die seit Januar an 18-Jährige geschickt werden. 96% der jungen Männer haben den verpflichtenden Fragebogen ausgefüllt. Jeder Fünfte habe generelles Interesse am Wehrdienst gezeigt.
In vielen Ländern Europas sorgt die Hitze weiter für Probleme. In Spanien wurde gestern der heißeste Junitag seit mehr als 70 Jahren gemessen. Und auch in Deutschland steigen die Temperaturen weiter an. Leo Eder aus unserer Nachrichtenredaktion berichtet.
In Hamburg fällt der Halbmarathon am Sonntag wegen der extrem hohen Temperaturen aus. Meteorologen rechnen damit, dass es am Wochenende in der Hansestadt bis zu 36 Grad werden. Die Organisatoren wollen daher kein Risiko eingehen und den Lauf wann anders nachholen. Auch im Südwesten kommt es zu Beeinträchtigungen. Der Württembergische Fußballverband hat sämtliche Amateurspiele am Wochenende abgesagt. Noch heißer als in Deutschland ist es aktuell in Frankreich. Dort gilt für mehr als 70 Departements inzwischen die höchste Warnstufe. In der Hauptstadt Paris wurden gestern 40,9 Grad gemessen, in der spanischen Region Kantabrien sogar 43,7 Grad.
Das Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige in Australien ist bisher nicht besonders erfolgreich. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie ein halbes Jahr nach der Einführung. 85% der befragten Jugendlichen haben dort gesagt, dass sie noch bei mindestens einer Plattform angemeldet sind. Jennifer Johnston berichtet.
Viele Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren sagen, es sei leicht, die Alterskontrollen zu umgehen. Es habe sich seit dem Social-Media-Verbot nicht viel für sie geändert. Am Anfang wurden rund 5 Millionen Konten gesperrt. Doch viele Jugendliche haben sich einfach ein neues Konto angelegt. Häufig wurde wohl nicht nach dem Alter gefragt. Gibt es eine Gesichtserkennung, kann diese leicht mit Fotos, Videos, Masken oder der Hilfe älterer Freunde und Geschwister ausgetrickst werden. Mehrere Experten in Australien sagen, die Plattformen hätten ein Interesse daran, dass das Social-Media-Verbot scheitere, damit andere Länder nicht nachziehen und ebenfalls Verbote verhängen.
Auch in Deutschland wird ja schon seit einigen Monaten über ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche diskutiert. Eine von der Bundesregierung eingesetzte Expertenkommission empfiehlt, Online-Plattformen zu verpflichten, ihre Angebote für Kinder altersgerechter zu gestalten. In Kolumbien ist der rechtspopulistische Abelardo de la Espriella offiziell als Präsident bestätigt worden. Die Wahlbehörde hat das Ergebnis der Stichwahl bestätigt und sein linker Konkurrent Cepeda hat die Niederlage anerkannt. Der Geschäftsmann und Anwalt der Espriella hatte vorher noch nie einen Job in der Politik. Er will unter anderem die Ölindustrie fördern und die Friedensgespräche mit bewaffneten Gruppen beenden. Im Wahlkampf hatte er Unterstützung von US-Präsident Trump bekommen. Viele Referendare in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz denken daran, ihre Ausbildung vorzeitig zu beenden. Das ist das Ergebnis einer nicht repräsentativen Umfrage des SWR. Über die Ergebnisse in Rheinland-Pfalz berichtet unser Reporter Willi Glück.
Etwa ein Drittel von ihnen sagt, sie würden mehrmals im Monat oder gar täglich darüber nachdenken, aufzuhören. Grund: enormer Arbeitsaufwand und Stress bis hin zu psychischen Belastungen, etwa durch externe Unterrichtsbesuche. Der SWR hatte mit Hilfe der Gewerkschaft GEW eine Online-Umfrage an Referendarinnen und Referendare in Rheinland-Pfalz versandt. Etwa 200 von ihnen haben geantwortet. Sie hoben auch positive Erfahrungen hervor, etwa die Zusammenarbeit mit Lehrern in den Schulen und den Fachbereichsleitern.
Und wir schauen zur Fußball-Weltmeisterschaft nach Nordamerika. Dort haben es die nächsten Teams in die K.O.-Runde geschafft. Die Schweiz, Kanada, Bosnien-Herzegowina, Brasilien, Marokko, Mexiko und Südafrika. Schottland und Südkorea haben noch Chancen, als Gruppendritte weiterzukommen. Haiti, Katar und Tschechien sind dagegen sicher ausgeschieden.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Wir haben es gerade schon gehört, die aktuelle Hitzewelle geht weiter. Auch heute gibt es wieder viel Sonne, nur hier und da tauchen mal ein paar Quellwolken auf. Und es wird noch heißer als gestern. Die Temperaturen erreichen heute Nachmittag 32 Grad im Schwarzwald und im Allgäu und bis 39 Grad entlang des Rheins und an der Mosel. Morgen und am Samstag erwartet uns dann der Höhepunkt der Hitzewelle mit Temperaturen bis 40 Grad. Es bleibt weiterhin meist sonnig, die Gewittergefahr ist erstmal noch gering.
SWR aktuell, Serie der Woche.
Ja, und wenn es so heiß ist und die Sonne vom Himmel brennt, dann versuchen die meisten, sich irgendwie abzukühlen. Die ganze Woche über sprechen wir hier in SWR aktuell darüber, welche Rolle Wasser bei Hitzewellen wie der aktuellen spielt, unter dem Motto flüssig und kühl. Auch wenn Wasser uns abkühlt, wer auf dem Wasser arbeitet, hat es natürlich nicht automatisch angenehm frisch. In der Binnenschifffahrt, auf einem Frachtschiff zum Beispiel, da geht der Betrieb ganz normal weiter. Wie die Hitze das Arbeiten auf dem Schiff verändert, weiß Rebecca Heller. Sie ist Binnenschifferin und steuert mit ihrer Familie Frachtschiffe auf dem Neckar und auf dem Rhein. Frau Heller, wir schwitzen gerade schon an Land. Wie extrem ist denn die Hitze gerade bei Ihnen an Bord für Sie und Ihre Familie?
Also die Tage sind auch für uns echt extrem. Wir sind draußen, hatten gerade einen Werftaufenthalt hinter uns. Mein Mann, ganze Zeit eigentlich draußen an Deck arbeiten zu verrichten, die geplant waren. Es ist da den ganzen Tag draußen zu stehen, das ist auch für uns extrem. Gerade der Stahl, das Eisen erhitzt sich ja extrem und die Wasserspiegelung kommt dazu. Also es ist wirklich auch für uns anstrengend.
Das heißt, ich kann mir vorstellen, wie im Führerhaus, wenn Sie dann steuern, da läuft die Klimaanlage auf Dauerbetrieb.
Ja, weil das Steuerhaus erwärmt auch das Eisen, damit es von vornherein schon einigermaßen angenehm oder verkraftbar bleibt.
Mit diesen heißen und auch teilweise trockenen Sommerwochen wächst ja auf den Flüssen direkt immer die Sorge vor Niedrigwasser. Auch vergangenes Jahr im Juni gab es schon eine Hitzewelle, deswegen konnten Frachtschiffe an Engstellen wie in Kaub am Mittelrhein nicht mehr voll beladen werden. Wie groß ist denn da jetzt gerade die Sorge, dass sich sowas wiederholt?
Oh ja, wir beobachten die Wasserstände jeden Tag. Ja, wir haben jetzt auch wieder Respekt, was da jetzt auf uns zukommen könnte. Ich frage meinen Mann auch jeden Tag, wann kommt endlich mal irgendwie Regen? Der Bodensee, das ist ja für uns eine Angabe, wie der Wasserstand sich da weiterentwickelt, ist wichtig für uns und den beobachten wir auch jeden Tag, kommt was dazu, kommt nicht dazu. Es regnet ja nirgends. Ja, wir sind gespannt. Mein Mann hat schon gesagt, nicht, dass sich so ein Hitzesommer wiederholt mit Niedrigwasser. Das wäre auch für uns nicht so schön.
Was würde das konkret für Sie und Ihr Schiff bedeuten, wenn es extremes Niedrigwasser gibt?
Also als Beispiel, ich könnte 1450 Tonnen laden und ich glaube, das Wenigste, was wir abladen konnten, waren 300 Tonnen, weil der Wasserstand einfach nicht mehr hergegeben hat. Und das ist dann halt auch für uns finanziell ein Problem, wird es dann, weil wir haben das volle Schiff und können nur noch 300 Tonnen mitnehmen. Und ich meine, die Kosten sind für uns die gleichen, die Grundkosten vom Schiff. Und die Ware wird dann teurer, was dann im Endeffekt auch irgendwie wieder bezahlen muss. Nicht bezahlen möchte vielleicht. Und genau. Und halt noch größere Schiffe. Wir sind noch ein kleines Schiff und größere Schiffe haben dann das Problem, dass sie vielleicht gar nicht mehr fahren können, weil die Schiffe zu tief im Wasser liegen, wo sie dann zum Stillstand kommen können. Genau, das sind alles so Probleme, mit denen wir uns, ja.
Sie fahren ja auf dem Neckar und auf dem Rhein. Jetzt ist der Neckar im Gegensatz zum Rhein voller Staustufen und Schleusen. Ist das ein Vorteil in heißen und trockenen Phasen?
Ja, definitiv, auf jeden Fall. Die Staustufen regeln ja den Wasserstand und dadurch hat man ja eigentlich eine geregelte Wassertiefe. Das ist ein bisschen da einfacher zu organisieren, sage ich mal, wie auf dem Rhein. Aber nur auf dem Neckar hin und her fahren funktioniert halt auch nicht für uns, die Reisen. Ja. Also man kommt dann immer wieder in die Gebiete, wo man dann halt auf Wasserstand achten muss. Wenn man halt aus Mannheim rausfährt aus dem Neckar, da fängt es dann halt schon an, die erste Brücke, die es da gibt, da ist gleich schon eine Sandbank und da muss man halt drauf abladen und dann heißt es auch, dass man ja, trotzdem auf dem Neckar nicht die volle Ladung mitnehmen kann, die man für den Neckar machen könnte. Und weil man auf den Rhein kommt, geht es halt da nicht.
Wir haben es vorhin schon erwähnt, Sie sind ja mit Ihrer ganzen Familie auf dem Schiff. Wie hält man denn da an so heißen Tagen ein kleines Kind an Bord bei Laune, wenn man da nicht mal eben schnell ins Freibad oder in den schattigen Park gehen kann?
Ach ja, es gibt auch bei uns Möglichkeiten. Ich meine, wir haben auch Planschbecken am Deck, wir haben Aquaplay. Also ich meine, da gibt es natürlich auch Ideen. Und ja, also wie sagt man, Not macht erfinderisch.
Rebecca Heller war das in SWR aktuell. Sie ist Binnenschifferin und durch Hitze und Trockenphasen im Sommer regelmäßig vor Herausforderungen gestellt. Morgen spreche ich in unserer Serie dann über Baden in Bächen und Flüssen und inwiefern das eine Alternative zu überfüllten Freibädern und Baggerseen sein könnte.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
In Berlin kommen heute die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder zu Beratungen zusammen. Auch Bundeskanzler Merz ist mit dabei. Es gibt vieles zu besprechen, vor allem Finanzielles. Einzelheiten dazu von Jakob Mayer aus unserem Hauptstadtstudio.
Es geht um viel Geld und um die Frage, wer welche Leistungen bezahlt. Das Konnexitätsprinzip besagt, wer bestellt, bezahlt auch. Aber der Bund hat Gesetze beschlossen, die Städte, Landkreise und Gemeinden immer stärker belasten. Dabei geht es etwa um Regelungen zum Unterhaltsvorschuss, zur Jugendhilfe und zur Eingliederungshilfe, die Menschen mit Handicap zugutekommt. Regierungschefs der Länder fordern den Bund deshalb auf, den Kommunen bei Leistungsgesetzen zu helfen. Bundeskanzler Merz hofft nach eigenen Worten auf eine Einigung zum Wohle der Kommunen.
Und darauf hoffen andere auch, zum Beispiel der neue rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder von der CDU, der zum ersten Mal die Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin leiten wird. Schnieder hat gegenüber dem SWR seine Forderung nach mehr Geld vom Bund erneuert. Durch Bundesgesetze seien die Kosten vor allem im Sozial- und Jugendhilfebereich gestiegen. Daneben müsse aber auch über Kürzungen gesprochen werden, so Schnieder.
Wir müssen auch nicht immer nach Berlin nur rufen, wir brauchen mehr Geld, sondern wir müssen uns jetzt auch mal ehrlich darüber unterhalten, was in dieser Leistungsgesetzgebung noch leistbar ist oder ob wir dort auch in bestimmten Bereichen ein Stück wieder runterkommen müssen, also damit dann auch die Kommunen entlastet, statt immer nur nach mehr Geld zu rufen, sich jetzt wirklich auf den Weg begibt, Leistungskürzungen dann auch ins Auge zu fassen.
Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Schnieder. Wir haben gerade schon berichtet, morgen und am Wochenende könnten in Deutschland neue Hitzerekorde für den Monat Juni aufgestellt werden. Die rufen auch die Politik auf den Plan. Im Bundestag wird heute auf Wunsch von Grünen und Linken über einen besseren Hitzeschutz debattiert. Unser Hauptstadtkorrespondent Jim Bob Nikschas erwartet trotzdem keine allzu hitzige Debatte aus mehreren Gründen.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Im Bundestag hier in Berlin ist es schon öfter ziemlich heiß hergegangen. Am Wetter lag das in aller Regel nicht. Der Plenarsaal im Reichstag ist einfach zu gut klimatisiert. Dazu verströmen die blauen Stühle eine kühlende Atmosphäre. Und manchmal wird sogar richtig frostig, wenn zum Beispiel die Oppositionsführerin ans Mikrofon tritt. Das alles hilft den Abgeordneten dabei, einen kühlen Kopf zu bewahren. Und heute ist das mal wieder besonders vonnöten. Denn von 9 Uhr morgens bis um Mitternacht reicht die Tagesordnung. Und ausgerechnet zur Mittagszeit, wenn draußen alle beim Lunch in der Sonne brutzeln, soll es im Bundestag um Steuerpolitik gehen. Wer sich da als Abgeordneter hitzefrei wünscht, der dürfte auch beim gemeinen Volk auf das nötige Verständnis treffen. Das aber ist im Protokoll leider nicht vorgesehen. Stattdessen warten weitere Debatten über die Organspende zum Beispiel oder die Gewinnmargen in der Ölindustrie. Um Hitzeschutz geht es heute erst um 21 Uhr abends, wenn es draußen schon wieder langsam runterkühlt und die letzten Jogger oberkörperfrei über die Wiese vor dem Reichstag flitzen. Während an der Spree die coolen Kids ihre Joints durchziehen. In Berlin wissen sie schließlich schon, wie sie mit dem Wetter umgehen müssen.
Und es ist gerade schon angeklungen, im Bundestag wird heute auch darüber diskutiert, wie mehr Menschen zu einer Organspende bewegt werden können. Eine fraktionsübergreifende Gruppe von Abgeordneten setzt sich für die Einführung der sogenannten Widerspruchslösung ein. Das heißt, dass Erwachsene nach dem Tod automatisch als Organspender gelten sollen, außer sie widersprechen vorher aktiv. Im Moment braucht es für eine Entnahme der Organe eine ausdrückliche Zustimmung. In der Diskussion im Bundestag geht es erstmal aber nur um eine allgemeine Aussprache ohne Beschlüsse. Die Ukraine konnte in ihrem Abwehrkampf gegen Russland zuletzt einige Achtungserfolge erzielen. Heute beginnt die jährliche Wiederaufbaukonferenz für das angegriffene Land. Das internationale Treffen findet diesmal in der polnischen Stadt Danzig statt. Das Forum wird allerdings von einem Konflikt zwischen Polen und der Ukraine überschattet, wie unsere Korrespondentin Paulina Milling berichtet.
Der Streit ist so eskaliert, dass Präsident Volodymyr Zelensky seine Teilnahme an der Wiederaufbaukonferenz abgesagt hat. Auch die ukrainische First Lady kommt nicht nach Danzig. In den beiden Jahren zuvor bei den Treffen in Berlin und Rom waren sie dabei. Die Premierministerin leitet nun die ukrainische Delegation. Das Zerwürfnis zwischen Polen und der Ukraine ist auf eine umstrittene Benennung einer ukrainischen Militäreinheit zurückzuführen. Danach ist ein Geschichtsstreit entbrannt. Beide Seiten betonten, die Zusammenarbeit zwischen den Ländern soll dadurch keinen Schaden nehmen. Zur Wiederaufbaukonferenz sollen Delegationen aus ca. 50 Ländern anreisen, Vertreter von Regierungen, Unternehmen und Nichtregierungsorganisationen. Es werden hochrangige Politiker erwartet, darunter EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Bundeskanzler Friedrich Merz.
Bei der Fußball-WM ist das deutsche Team schon fürs 16. Finale qualifiziert. Die DFB-Auswahl kann also heute Abend entspannt ins letzte Gruppenspiel gegen Ecuador gehen. Das heißt aber nicht, dass sich jetzt viele Spieler auf der Bank Hoffnungen auf einen Platz in der Startelf machen dürfen, berichtet unser WM-Reporter Tim Brockmeier.
Manuel Neuer im Tor, Dennis Undaff erneut zunächst auf der Bank. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat allen Rotationsspekulationen rund um das Spiel gegen Ecuador eine Absage erteilt. Wir werden da Wechsel vornehmen, wo wir es müssen, sonst nicht. Es geht darum, dass wir uns weiter einspielen, so Nagelsmann. Die beiden Musswechsel werden Jonathan Tah für den verletzten Nico Schlotterbeck und David Raum für den angeschlagenen Nathaniel Brown sein. Sonst also keine Veränderungen in der Startelf. Gegen einen Gegner, der alles reinhauen muss, Ecuador braucht einen Sieg fürs Weiterkommen. Sie werden uns alles abverlangen, mutmaßt der Bundestrainer. Daher sagt aber auch, wir wollen unbedingt gewinnen. Das Ganze in einem, Zitat Dennis Undaff, riesigen Stadion, das wohl fest in der Hand ecuadorianischer Fans sein wird. Im Großraum New York leben rund 500.000 Menschen mit ecuadorianischer Abstammung. Und deswegen werden wohl weit mehr als die Hälfte der 80.000 Fans, die in die Arena in New Jersey passen, auf der Seite der Südamerikaner sein.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.